Jetzt möchte ich euch ganz offiziell zu diesem Seminar begrüßen. Zum Seminar Drittes Buch Mose. Wir sind noch im dritten Buch Mose, eigentlich zu der Einheit der fünf Bücher Mose, der Tora, der Weisung Gottes. Und wir beschäftigen uns gerade mit dem dritten Buch Mose. Ich habe das letztes Mal gedacht, dass wir es komplett durchmachen, habe es nicht geschafft. Und dann habe ich am Schluss einfach nur so ein paar Sachen einfach gesagt, bin ein bisschen schnell durch und gesagt, das bringt nichts, das macht keinen Sinn. Zumindest ist das nicht meins. Und von daher möchte ich ein bisschen zurückrudern und euch ein bisschen wieder hineinnehmen, was wir gemacht haben. Für diejenigen, die etwas nicht dabei sein konnten, einfach euch wieder hineinnehmen. Ich habe das auch bewusst jetzt mal dran gelassen, was wir letztes Mal gemacht haben. Nur kurze Erinnerung und dann nehme ich euch hinein. Und vor allem, ich freue mich darauf, wir werden heute uns mit den Festen uns beschäftigen und wie die Feste wiederum als Vorschatten und Bilder auf Christus zu verstehen sind. Das ist mehr wie jüdische Kalender, Jahreskalender und mehr wie irgendeine jüdische Feste sind, sondern wie darin Christus verkündigt, verheißen und wir eine Hoffnung haben. So viel schon mal als voraus, dass in der Erfüllung der Feste haben wir eine lebendige Hoffnung. Nicht nur, dass es sich erfüllt hat, was wir in Christus haben, sondern was sich noch erfüllen wird und worauf wir noch warten. Und diese Feste prophezeien das und weisen und bringen, führen uns da hinein. Und es gibt nach meinem Verständnis noch drei Feste, die ausstehen. Welche das sind, werden wir anschauen und auf die warte ich. Ja? Und ich hoffe, dass es bald losgeht. Und wir das. Aber dazu, das will ich mit euch heute machen. Und so nehme ich euch wieder hinein, bis in das dritte Buch Mose. Weiß selbst jetzt heute nicht, wie weit wir es schaffen. Also ich hoffe, mindestens das dritte Buch Mose abzuschließen. Das ist so mein Wunsch, aber wenn es klappt und wir früh, dann können wir weitergehen, dann gehen wir ins vierte Buch Mose, aber wenn ich das schaffe, dann wäre ich glücklich für heute. Vor allem, weil wir ja heute nur den Vormittag haben. Ja. Von daher bin ich für all die dankbar, die sich heute auf den Weg gemacht haben, trotz der Entfernung und wir bis halb eins ungefähr haben wir vor, gemeinsam die Zeit zu haben. Wunderbar. Also, dann steigen wir ein wieder. Die Bibel als Einheit zu sehen, das ist eins der wichtigen Werkzeuge, Grundverständnisse oder bei mir auch, was sehr gravierend und verändernd sich ausgewirkt hat auf das Verständnis der Bibel, das als Einheit zu sehen, nicht nur einzelne Bücher für sich, so auch und dann darin eben Christus als die Verkündigung und des Evangeliums, wie er vorgeschattet wird und verkündigt wird. Das sind so die Rahmenbedingungen, die für mich neu geworden sind damals und dann auch sehr, sehr gravierend waren beim Lesen und Verstehen der Schrift. Und jetzt, wir sind auf dem Weg in das dritte Buch Mose. Beim ersten Buch Mose ging es darum, dass Gott sein Volk erwählt in Abraham und dass er sein Volk beruft in Abraham, dann in zweite Buch Mose. Wer weiß das? Um was geht es da? Wenn er im ersten Buch Mose sein Volk erwählt, beruft und erwählt, oder erwählt und beruft. Genau, da erlöst er sein Volk, erlöst und führt das heraus. Beim dritten Buch Mose sind wir jetzt gerade, wie geht da der rote Faden weiter? Wie passt das denn da zusammen? Was macht er da mit seinem Volk? Ganz, ganz wichtig. Bitte? Ich habe gerade was gehört. Achso, rein, ja, er rechtfertigt und heiligt es, sodass sie Gott dienen können. Also er beruft und erwählt und beruft zum Dienst für Gott, in seine Gemeinschaft, zu ihm hin. Um das zu tun, holt es heraus, erlöst er sein Volk und bringt sie zu ihm, dass sie ihm dienen können. So wie sie sind, können sie ihm nicht dienen. Sie müssen gerechtfertigt und geheiligt werden. Sonst können, denn Gott ist ein heiliger Gott und das Volk ist ein sündiges Volk. Und damit sie Gott nahen können und Gott dienen können, brauchen sie eine Rechtfertigung und Heiligung. Und das sind diese beiden Bereiche, die zwei Teile des dritten Buch Mose. Bis Kapitel 1 bis 15 ist die ganze Thematik der Rechtfertigung, damit haben wir uns intensiv beschäftigt. Die ersten sieben Kapitel, da ging es um die Opfer, die uns vorgestellt werden, die notwendig sind, um die Rechtfertigung zu schaffen. Und Kapitel 8 bis 10 ging es um den Hohepriester und die Priester, die diese Opfer darbringen. So Jesus unser Opfer in den ersten 7 Kapiteln, Jesus unser Hohepriester und wir sein Priestervolk in den nächsten 2 Kapiteln. Und dann, warum das so notwendig ist, weil Gott heilig und rein ist. Und dann wird die ganze Reinheit entfaltet. Was bedeutet rein? Und das ist das, was ich versucht habe, euch letztes Mal zu zeigen, was Reinheit bedeutet. Und das Grundkonzept und das Grundverständnis von Reinheit ist nicht vermischt. So. Und das, was abgesondert ist, es wird abgesondert, es wird beiseite gestellt, zu einem bestimmten Zweck beiseite gestellt und nur für diesen Zweck auch verwendet. Das ist das Bild der Heiligung und des Reinsein. Und dann wird diese Reinheit in Kapitel 11 bis 15 in verschiedenen Aspekten deutlich gemacht. Es hat begonnen zum Beispiel mit den Tieren, welche Tiere rein sind, welche Tiere unrein sind. Und da gibt es Tiere in der Luft, im Wasser und auf der Erde. Und da die Tiere, die sozusagen die beiden Elemente verbinden, werden in der Bibel als unrein erklärt. Das heißt, ist nur als Beispiel, ein Delfin ist zwar im Wasser, kann aber über Wasser atmen oder hat keine Schuppen, ein Fell, aber lebt im Wasser, und dann sagt die Bibel, das ist unrein. Wir wissen, dass ein Delfin nicht unrein ist, ein sehr süßes und schönes und sehr schlaues Tier, und deswegen sagen nicht, es ist ein Teufelswerk, sondern welcher Satz ist da so entscheidend? Wir machen Seminar, das heißt, wir lernen durch Wiederholung und ich will, dass diese Dinge sitzen. Für euch, das ist für euch unrein. Nicht an sich unrein, sondern dann sagt Gott, das ist für euch unrein. Israel, das ist für euch. Dieses Tier ist für euch unrein. Dieses Tier für euch. Was ist die Schlussfolgerung Paulus und des Neuen Testaments? Nichts ist es unrein. So, es ist alles rein, weil Gott das gemacht hat. Und das ist wichtig zum Verstehen, auch beim Lesen und solcher Stellen. Es geht darum, nicht, dass die Sache an sich selbst unrein ist, sondern wenn Gott es dir für unrein erklärt, dann ist es dir unrein. Allein wenn wir das verstanden haben, geht es nicht darum, ob etwas gut oder böse ist, sondern ob Gott es dir erlaubt oder nicht. Du kannst nicht sagen, ja, guck mal, das ist auch eine gute Sache. Ja, das ist nicht der Maßstab, okay? Nur wenn eine Sache gut schmeckt, dem Körper nicht schadet, vielleicht so gut, ist nur in diesem Bild. Und sagt, wieso soll das schlecht sein? Wenn Gott sagt, es ist unrein, dann hat es einen Sinn. Und dieses Verständnis, warum sagt Gott, dass es unrein ist? Und da ist die ganze Thematik, die zieht sich durch, dann in die zweite, in die Punkte Heiligung, das gucken wir uns gleich an. Da, wo Dinge vermischt werden, dann sagt Gott, es ist unrein. Und das hat was mit dieser tiefen geistlichen Wahrheit zu tun. Dass wir Gott gehören, wir abgesondert werden und wir nicht mit der gefallenen Welt, mit der sündigen Welt vermischt werden sollen. Wir können nicht im gleichen Strang ziehen. Das ist was, die logische Konsequenz und die ganz tief geprägt Paulus seine Auslegung in Bezug auf Umgang mit allen Sachen. Wenn er sagt, es ist uns alles erlaubt, aber nicht alles dient uns zum Guten. Also er weiß, es ist nichts unrein, es ist alles rein. Aber es gibt ein Grundsatzprinzip. So, und das heißt, wir leben für Gott, wir sind abgesondert für Gott. Und wir leben für seine Ehre, für seine Herrlichkeit. Und da, wo eine Vermischung stattfindet, ist das nicht mehr unrein. Rein, das ist dann unrein. Und das verherrlicht Gott nicht. Und er wird deutlich machen, dass, und das ist auch die Botschaft, dass in dem zweiten Teil der Heiligung, wir werden abgesondert. Wir werden für Gott abgesondert, um für ihn ein Volk zu sein, um für ihn zu leben, um ihm zu dienen. Und diese Absonderung bringt mit sich, dass man loslässt von den Dingen dieser Welt. Also das ist der erste Bereich. Opfer, dann der hohe Priester mit dem Priestervolk und dann die Notwendigkeit der Reinheit. Und das Ganze erfüllt in Christus. Und jetzt, das hat Christus getan, um uns rein darzustellen, damit uns vermischt und heilig darzustellen, hat er das Opfer dargebracht. Die 7 Opfer zeigen, was es alles an Opfer und Umfang braucht, damit du und ich rein sind vor Gott. Und nicht nur rein, sondern auch heilig, ja, von der Stellung her. Das sind die ersten. Was braucht es dazu? Zwei Kapitel. In zwei Kapiteln wird das entfaltet. Was braucht es dazu? Kapitel 16 und 17. Kapitel 16, wer weiß, was steht da drin, ohne reinzuschauen? Das ist natürlich, das ist kein Vorwurf, auch nicht so reindrücken oder so. Guck mal, ich weiß es, ist es nicht, das ist nicht der Punkt. Ich weiß allein in der Vorbereitung, wie oft ich das lese, und das ist natürlich ein Vorzug. Aber je öfters, umso mehr sagt das rein. Kapitel 16 ist der Versöhnungstag, der Yom Kippur. Was geschieht an diesem Versöhnungstag? Der wird für uns wichtig sein, bei den Festen nochmal zum Verstehen. Da geht der hohe Priester hinein und bringt dieses Opfer und tut Sühnung für das Volk. Das ist der große Tag, an dem das Volk mit Gott versöhnt wird und diese Rechtfertigung gewirkt wird. Das ist der Versöhnungstag. Was brauchst du für diesen Versöhnungstag? Nur durch was kann diese Sühnung stattfinden und Vergebung? Ein Opfer. Das Blut. Das ist entscheidend, denn im Blut ist Sühnung für eure Sünden. Und das ist Kapitel 7. Und darum ist so das Herzstück von dritten Buch Mose, Kapitel 16 und 17, da dieser Versöhnungstag, und das geschieht durch das Blut dieses Opfers. Das ist das Herzstück. Und das ist so auch die Mitte von dem dritten Buch Mose. Okay? So, hier haben wir uns noch mit den unrein, rein und heilig beschäftigt. Nur ganz kurz, weil ich da habe und ihr, die nicht dabei wart, das seht und denkt, ja, was ist damit gemeint? Es gibt eine Kategorie, wer was? Das sind Mensch und Tier. So, Mensch und Tier. Und dann gibt es wie. Und nur als Beispiel. Mensch, es gibt Heiden, es gibt Israel und es gibt die Priester. Bei Tieren gibt es ungenießbar, genießbar und Opfer. Und das heißt, die Menschen, Heiden, sind vom Alten Testament erst einmal unrein. Die sind vermischt. Das ist ein Mischvolk. Das sind, warum ist das ein Mischvolk? Darum sind sie unrein. Erklärt die Bibel unrein. Und deswegen heißt es für das Volk Israel, keine Gemeinschaft mit ihnen haben. Denn da, wenn sie einander heiraten und verheiraten und sich vermischen, machen sie sich den Nationen gleich und werden selbst zu einem Mischvolk. Und damit auch unrein. Aus dieser Perspektive zum Beispiel sind die 10 Stämme Israels für die Juden, für Juda und Benjamin, als unreines Volk. Nach der Wegführung, und ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, Assimilisierung, haben sie ja das Volk mit anderen Völkern vermischt, andere Völker hinein, und dann verheiratet, dann brachten sie andere Götter und Glauben hinein. Und die 10 Stämme wurden vermischt, das sind die Samariter. Und deswegen waren sie für sie unrein. Sie waren in gewisser Weise ihre Brüder und Schwestern, aber sie waren nicht mehr rein, weil sie sind vermischt gewesen. Mit anderen Völkern, die waren sie vermischt und galten als unrein. Deswegen haben sie gemieden. Sie gingen nicht durch Samaria durch, überquerten lieber zweimal den Jordan, als nur einmal durch Samaria durchzureisen. Als Jesus durch Samaria immer wieder durchreist, zeigt sein Anliegen, auch für diese Menschen da zu sein. Aber das ist dieses Verständnis der Vermischung, da wo Vermischung stattfindet, da ist unrein. Aus dieser Perspektive auch wieder Stellen, wo es heißt, heiratet ihr nicht, und wo es dann heißt, sogar die heidnischen Frauen sollen sie dann entlassen, in Esra, Nehemia, die ganzen, wo man denkt, hey, warum, was soll das? Und ja, das hat alles mit diesem Verständnis und mit diesem Schatten und Bilder und Verkündigung der Reinheit des Volkes Gottes, keine Vermischung mit der Welt. So, dass es, dann gibt es ein Volk Israel, und die werden als rein bezeichnet, nicht mal unrein, sondern rein. Warum? Weil sie unvermischt sind. Als logische Folge. Und dann gibt es Priester. Und sie werden als heilig bezeichnet. Warum? Weil sie aus diesem reinen Volk für Gott abgesondert werden. Nochmal. Sie werden für Gott abgesondert zu diesem Dienst. Und deswegen sind sie in der Kategorie heilig. Genau das Gleiche mit Tieren. Es gibt Tiere, die sind ungenießbar. Warum? Weil sie sind vermischt. Das ist dieser Aspekt der Vermischung. Da gibt es Tiere, die sind genießbar, die sind nicht vermischt. Das ist, wenn ein Tier Hufen hat oder gespaltene und so, da gibt es so Kategorien, die Gott dann macht, um aufzuzeigen, was Vermischung, was nicht Vermischung ist. Das heißt, es gibt sozusagen eine reine Rasse und eine vermischte Rasse. Und Gott hat sie auch vermischt gemacht, aber gesagt, ich habe euch gemacht, um zu zeigen, das, was vermischt ist, nicht rein, für euch nicht. Okay? Und dann gibt es eben Tiere, die sind genießbar. Warum? Sie sind unvermischt. Und dann gibt es Tiere, die sind heilig. Warum? Weil sie sind abgesondert. Für welchen Zweck? Das sind Opfertiere. Ja, Und das ist keine Kuh oder kein Krokodil. Ja, sondern wir haben da Lämmer, Böcke, Schafe, Ziegen gibt es da, beziehungsweise Tauben, und da werden reine Tiere, und dann vor allem ein Lamm, fehlerlos, einjähriges, und dann wird das konkretisiert, welches Opfertier das heilig ist. Und dann, also das ist so diese ganze Thematik von rein und unrein. Genau. Die ist anders, genau. Die ist ganz besonders. Genau. Also, dass ihr ungefähr das Bild versteht. Versteht ihr auch das Prinzip des Heilig, oder des Rein und Unrein? Ich weiß nicht, ich hoffe, das hilft euch einigermaßen. Ich hoffe, ja. Aber hier geht es grundsätzlich um diese um den Vermischungsgedanken. Dann hier habe ich ganz kurz euch noch gesagt, es gibt den Ausdruck heilig und profan. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. In manchen Übersetzungen gibt es Stellen, wo es heißt, ah, darf ich euch das kurz aufstellen? Hebräer 10. Ich zeige euch diese eine Stelle, wo unter anderem so verwendet wird. Hebräer 10. Im Gottesdienst werde ich morgen den Text nochmal lesen. Deswegen ist es mir jetzt gerade präsent. Da heißt das ab Vers 29. Oder nehmen wir 28 mit. Hat jemand das Gesetz Mose verworfen, stirbt er ohne Barmherzigkeit auf zwei oder drei Zeugen hin. Also wenn jemand das Gesetz Mose nicht angenommen hat, wenn es gebrochen hat, wenn er es abgelehnt hat, dann stirbt er auf zwei oder drei Zeugen hin, dass er es gebrochen hat. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Also hier sind wir in dem Bereich Lästerung des Heiligen Geistes und der unvergebbare Sünde. Aber interessant ist, wer Jesus Christus verwirft, also wenn man das Gesetz verwirft, schlimmere Strafe. Wie viel mehr, wenn man das Evangelium verwirft. Und dann heißt es, und das Blut, durch das er geheiligt wird, für gemein erachtet. Und in der Elberfelder gibt es eine Fußnote. Guckt mal. 10. Bei mir, genau, bei mir ist 3, je nachdem. Da heißt gewöhnlich oder profan, kultisch, unrein. Das ist der Begriff. Das heißt, es ist heilig, ist das, was abgesondert ist. Und außerhalb von dem Heiligen wird das alles andere als profan bezeichnet. Außerhalb des Heiligtums, außerhalb des Heiligen. Oder es ist kultisch unrein, für den Gottesdienst ungeeignet, nicht heilig. Das ist der Begriff dann, der dann auftaucht, okay? Und übersetzt wird hier für gemein. Also ist nicht gemein in dem Sinne, ist echt ganz schön gemein, sondern für gemein als nicht heilig, nicht würdig erachtet, nicht heilig genug, nicht wirksam genug, um Heiligkeit hervorzubringen. Es gibt Dinge, so, die werden von Gott als heilig erklärt, und es gibt Dinge, die werden von Gott als profan erklärt. Für das Heiligtum nicht geeignet. Ja. Und wehe denen, die das Blut Jesu Christi, die nach dem Gesetz ist das Blut der Tiere. Wer das verwirft, wird auf zwei oder drei Zeugen gerichtet werden, wird keine Barmherzigkeit empfangen. Aber wehe dem, der das wahre Opferlamm, das wahre Blut als unrein erachtet. Für den, es gibt nicht mehr. Es gibt kein heiligeres Blut mehr. Es gibt kein Opfer mehr, denn es gibt nur dieses Opfer. Und wer dieses Opfer verwirft, für den gibt es kein Schlachtopfer mehr, sagt der Hebräerbriefschreiber. Okay, also nicht, dass es, weil es ist unmöglich, dass Christus noch einmal kommen würde und nochmal sterben und nochmal ein Schlachtopfer. So, wer das eine verwirft, es gibt nicht mehr, es gibt kein besseres. Es wird kein besseres Opfer kommen, es wird kein besserer Messias kommen, es wird kein besserer Christus kommen, auf den man noch warten soll. Wenn man den ersten verworfen hat, dann gibt es keinen zweiten mehr. Das ist der Gedanke daran. Okay, also, das ist so in den ersten 15 Kapiteln des dritten Buch Mose drin. Okay?
Von der Grundaussage her auch ungezogen. wo es ja heißt, sie sind zum Bau Zion gekommen und da gab es schon keinen drinnen. Mose sagt, ich ziehe doch.
Genau.
Und dann wie viel mehr?
Genau.
Ganz genau.
Das ist der Gedankengang, der immer wieder vorkommt, auch im Hebräerbrief intensiv. Wer das Erste verworfen hat, wie viel mehr wird er Schaden leiden, wenn er das Eigentliche verwirft? Wer Schatten und Bilder schon nicht verstanden hat und nicht angenommen hat, wie soll das mit dem Eigentlichen gehen? Okay, also gut. Dann sind wir letztes Mal schon gestartet und haben uns ja auch schon mit dem zweiten Bereich beschäftigt. Das war, glaube ich, eher nachmittags, wenn ich mich so erinnere. Also mit den Kapiteln, jetzt schreibe ich es euch kurz auf. Von der Aufteilung haben wir dann Kapitel 18, Kapitel 19, ich glaube, dann habe ich 20, Kapitel 20, das sind alles so, ich erkläre gleich, was da drin ist, 20, dann 21, 22 und dann kommt 23, 25, da will ich heute ganz Schwerpunkt legen. Und dann 26, 27. Das ist so die Aufteilung. Ich werde euch auch gleich auch sagen, was in den einzelnen Kapiteln. Ja? 17? 16 ist der Versöhnungstag, 17 ist das Blut. Schlagt mal kurz auf. Ja, das ist. Dafür sind wir ja hier. Das ist der Rahmen, wo man nachfragen und nochmal zurückgehen kann. Also, um das kurz zu zeigen, Kapitel 16 zuerst mal, ja? Kapitel 16 beschreibt diesen großen Versöhnungstag. Und dann in Vers 29 wird gesagt, wann er stattfindet. Und dies soll euch zu einer ewigen Ordnung sein. Im siebten Monat, ab 10. des Monats, sollt ihr euch selbst demütigen und keinerlei Arbeit tun. Der Einheimische und der Fremde, der in eurer Mitte als Fremder wohnt. Denn an diesem Tag wird man für euch Sühnung erwirken. Um euch zu reinigen von all euren Sünden, werdet ihr rein sein von dem Herrn. Ein Sabbat völliger Ruhe. Das ist eine herrliche Aussage. Das heißt, an diesem Versöhnungstag gibt es die völlige Ruhe. Nicht nur die Schabbat, also Samstagruhe, also diese Eintagruhe. Dieser Tag wird die völlige Ruhe bringen. Also ein Hinweis auf diese herrliche Ruhe. Das ist 16, Versöhnungstag. Und Kapitel 17 ist die Rede vom Blut. Und schauen wir auf Vers 10. Und jedermann aus dem Haus Israel und von den Fremden, der in der Mitte der Fremden wohnen, der irgendwelches Blut isst, gegen die Seele ist das Blut, die das Blut ist, werde ich mein Angesicht richten und sie aus der Mitte ihres Volkes ausrotten. Denn die Seele des Fleisches ist im Blut, und ich selbst habe es euch auf den Altar gegeben, Sühnung für eure Seelen zu erwirken. Denn das Blut ist es, das Sühnung tut durch die Seele in ihm. Darum habe ich den Söhnen Israel gesagt, keine Seele von euch soll Blut essen. Auch der Fremde, der in eurer Mitte als Fremder wohnt, soll nicht Blut essen. Und jedermann von den Söhnen Israels und von den Fremden, die in eurer Mitte als Fremde wohnen, der ein Wild oder ein Vogel jagt, dagegen gegessen werden dürfen, soll ihr Blut ausfließen lassen und das mit Erde bedecken. Denn was die Seele alles Fleisches betrifft, sein Blut, das ist seine Seele. Und ich habe den Söhnen Israel gesagt, das Blut irgendwelches Fleisches sollt ihr nicht essen, denn die Seele alles Fleisches ist sein Blut. Jeder, der es isst, soll ausgerottet werden. So, da ist die ganze Thematik von diesem Blut. Der zentrale Gedanke und die Hauptaussage ist welche? Das Blut ist die Sühnung für die Sünden. Das habe ich gegeben. So, jetzt passiert Folgendes. Oder das Wort Seele, was hier steht, Nefesh, das wird übersetzt mit Leben. Mit Leben. Jetzt, ich sage so, jetzt in der Einfachheit und manchmal auch in der Naivität könnte man das so lesen und so verstehen, dass der Mensch eine Seele hat. So einen immateriellen Bereich, das ist die Seele. Und diese Seele hat einen Wohnort sozusagen im Menschen, im Leib. Und wenn der Mensch stirbt, verlässt die Seele den Menschen. Und das, da wo die Seele eben wohnt, das ist im Blut, sozusagen in den Adern. So, das bis, wie sagt Zeugen Jehovas, das ist soweit so ein Verständnis, deswegen eben keine Bluttransfusion und all diese Geschichten. Weil man könnte ja dann durch das Blut eines Fremden auch seine Seele bekommen. Und wenn sie nicht rein ist und so weiter, das ist nicht gut. Ja, und dann habe ich zwei, habe schon mit mir ein Problem und dann kriege ich noch einen anderen. Das ist nicht so einfach. Schon genug Sünde und da kriege ich noch die Sünde für jemand anderen und so. Das ist jetzt vom Verständnis her, Seele ist Nefesh. Und Nefesh bedeutet erstmal Leben. Ihr erinnert euch, darüber sprachen wir schon in verschiedenen Gelegenheiten. Wer es noch nicht gehört hat, jetzt zum ersten Mal, das ist sehr wichtig. Das heißt, und als Gott den Menschen schuf, bildete er aus der Materie einen Klumpen Erde und dann blies er den Odem des Lebens in ihm hinein und was heißt das? Und dann wurde der Mensch zu einer lebendigen Seele. Und es steht nicht, und er bekam eine lebendige Seele, sondern er wurde zu einer lebendigen Seele. Das heißt, Materie, die lebt, ist Nefesh. Die ist lebendig. Dieser Ausdruck heißt lebendig. Der Geist Gottes macht, dass die Materie lebt. Und wenn Gott durch seinen Geist sich zurückzieht, dann stirbt die Materie und dann ist sie tot. Das ist mal das Grundprinzip. Also es ist weniger so, dass dann die Seele und die ganze Begrifflichkeiten, Nefesh, Seele, werden im Alten Testament mit verschiedenen Begriffen umschrieben. Zum Beispiel, Seele kann Rachen bedeuten. Seele kann Mund bedeuten, Seele kann Atem bedeuten, Seele kann Hals bedeuten, Seele kann Leben bedeuten und somit Seele kann das Ganze einen Menschen beschreiben. Wenn man die einzelnen Begriffe anschaut, dann wird deutlich zum Beispiel, dass all die Begriffe für Seele gebraucht werden, die die Bedürftigkeit des Menschen ausdrücken. Das heißt, wenn man einem den Hals durchschneidet, dann stirbt der Mensch. Wenn man ohne Atem stirbt, der Mensch. Ohne Essen, wenn man in den Rachen, stirbt der Mensch. Und deswegen wird im Psalm zum Beispiel so beschrieben, dass der Mensch beschrieben wird wie ein Küken, der den Mund aufreißt und wenn dann die Mutter, der Vogel dann nicht das Essen da in den Rachen hineinlegt, wird es verhungern. Das heißt, der Mensch, die lebendige Seele bedeutet ein bedürftiger, auf einen Gott angewiesener Mensch, der lebt. Wenn Gott sein Leben gibt, dann lebt es. Wenn Gott das Leben nimmt, dann stirbt es. Wenn es heißt, ich habe die Seele oder das Blut auf den Altar gegeben, hat Jesus buchstäblich sein Blut in den Himmel hineingetragen? Wir sagen doch die ganze Zeit, Jesus hat sein Blut für uns vergossen. Welches Bild haben wir vor Augen? Das fließt Blut und dann wird dann in einen Kelch gesammelt und dann bringt er das in die Allerheiligste. Das haben wir doch nicht, oder? Aber wir reden permanent davon. Wir wissen das, er hat sein Leben für uns gegeben. Wenn er sein Blut gegeben hat, dann heißt es sein Leben. Sein auf Gott bedürftiges, von Gott abhängiges, gehorsames Leben hat er gegeben. Das bedeutet, wenn Gott sagt, ich gebe die Seele oder das Blut auf den Altar, ich gebe Leben. Wenn Kain und Abel, die Geschichte, wer hat wen umgebracht? Kain und Abel. So. Und dann heißt, was sagt Gott? Das Blut Abels schreit von der Erde und fordert Gerechtigkeit. Wie geht es? Kommt so ein Lachen raus und schreit und sagt, hey, ich bin ein bisschen jetzt polemisch, aber schön bildlich immer oder buchstäblich auslegen. Nein, das heißt das Leben. Das Leben Abels fordert Rechtfertigung. Das Gerechtigkeit. Das ist, was Gott damit sagt. Ungerecht vergossen das Blut, ungerecht dieses Leben ausgelöscht. So. Anderen Stellen heißt es, wenn, als die Rahel, glaube ich, das letzte Kind Benjamin zur Welt bringt, dann heißt es, und dann ging die Seele aus. Ja? Dann war nicht so, dass sie gesagt haben, oh, guck mal, jetzt sondern Seele kann auch Atem bedeuten. Und dann heißt es, dann atmete sie aus. Und wenn Menschen sterben, dann atmen sie aus. Und dann sterben sie. Das ist die Seele. In dem Sinne geht nicht die Seele. Ich werde gleich sagen, was geht da? Wir wissen ja, dass etwas zum Herrn geht. In gewisser Weise, ja, ich erkläre es gleich. Sondern genau das Gleiche, als Paulus dann den Jungen, der vom Fenster gestürzt ist, dass er tot ist, und dann er sich über ihn legt und sagt, hey Freunde, hört auf zu schreien, hört es zu lernen, er lebt noch, denn die Seele ist noch in ihm. Und das bedeutet nicht, dass Paulus einen Röntgenblick hatte und gesehen hat, oh, da ist noch die Seele da, sondern er merkte, er atmet wieder. So, das kann in vielen, die Seele ist sehr umschreibend. Und wenn dann sagt Gott, das Zentral, das Entscheidendste, dass die Materie lebt und dass der menschliche Körper funktioniert, ist was? Blut. Wenn das Blut unrein ist, stirbt der Mensch. Wenn das Blut vergossen wird, stirbt der Mensch. Wenn ein Mensch nicht genug Blut hat. All das, die Ärztin und die alle Ausgebildeten hier, ihr wisst, welche Rolle, ich weiß es jetzt bei meiner Mutter, was es bedeutet, wenn das Blut krank ist. Ja, wenn man Krebs hat. Dann, der Mensch stirbt. Geht's. So, Leben ist im Blut. Leben ist im Blut. Und wenn Gott Leben gibt, dann gibt er uns im Alten Testament ein Bild für das. Wie kann er uns etwas zeigen, wie etwas stellvertretend gegeben wird? Wie kann er deutlich machen, dass Leben gegeben wird? Das heißt, wenn Blut vergossen wird, heißt Leben wird gegeben. Das heißt, das Leben von dem wird genommen. Leben wird weggenommen und etwas. Und jetzt nimmt Gott nicht, er nimmt einfach dieses Bild, das am stärksten Leben deutlich und beschreibt, nämlich Blut, und sagt, jetzt sondere ich das Blut ab. Ihr dürft es weder essen noch trinken. Warum? Weil das Symbol für Leben steht. Und nur ich kann Leben geben und nur ich kann Leben nehmen. Und ich verfüge über das Leben, nicht du. Du darfst das Fleisch dir nehmen. Du darfst dir ein Steak machen. Das erlaube ich dir, darüber darfst du verfügen. Aber über das Leben verfüge ich. Das hast du nicht in Besitz zu nehmen. Versteht ihr das? So, in dieser Richtung. Das Blut an sich selbst, ist das unrein? Nein. Es sei denn, es ist krank. Das Blut an sich selbst ist nicht schlecht. Es ist das Prinzip dahinter. Genauso wie ein Delfin nicht schlecht ist. Sondern für Israel erklärt Gott und all die bei Israel wohnen, das heißt all die an dem Anteil haben, sondert er das Blut ab, damit es alleine zu diesem Zweck dasteht, zur Sühnung der Sünden. Das hat eine ganz besondere Verankerung und die macht deutlich, Jesus wird sein Leben, sein Blut für uns vergießen. Und das wird hier so erklärt. Schaut mal, achtet mal auch genau auf die Begriffe, Vers 14 zum Beispiel, in Kapitel 17. Denn was die Seele alles Fleisches betrifft, sein Blut, das ist seine Seele. Nicht die Seele ist im Blut, das Blut, das ist seine Seele. Das ist das Leben. Das ist der feine Unterschied. Nicht das Blut, die Seele ist im Blut, sondern das Blut ist die Seele. Und daraus ergeben sich einige Konsequenzen, einige Schlussfolgerungen. Ganz kurz nur, damit es keine Verwirrung gibt. In Vers 14. Das verwirrt, ja. Aber deswegen gibt es die Verse vorher und auch das Grundverständnis. Das Grundkonzept vom dritten Buch Mose, was Zurechnung, Stellvertretung und Anfang vom ersten Buch Mose, dass wir verstehen, der Mensch wurde zu einer lebendigen Seele und nicht hat eine lebendige Seele. Jetzt müssen wir, das ist mal das Bild des Alten Testaments. Der Mensch ist eine Einheit. Das Alte Testament stellt den Mensch nicht so dar, Er hat sozusagen ein Leib, dann eine Seele und ein Geist. Das ist nicht das, was die Schrift lehrt, sondern die stellt die Einheit in der Vielfalt des Menschen dar. Jetzt aber spricht die Bibel zum Beispiel Petrus, er sagt, die Rettung eurer Seelen. Das Ziel eures Glaubens ist die Rettung eurer Seelen. Das ist der nächste Abschnitt bei uns in der Bibelstunde. Die Rettung eurer Seelen. Was bedeutet das, wenn Petrus davon redet? Er redet nicht die Rettung dieses immateriellen Teils, sondern er redet die Rettung eures Lebens. Weil der Mensch bedürftig ist, wird es in der Bibel dann mit diesen Begriffen Seele beschrieben und dann zeigt es seine Bedürftigkeit von Gott. Er ist darauf angewiesen, dass er ihn am Leben erhält, so hier auf der Erde, sein leiblichen Wohl, gesundheitlich, sein geistliches Wohl. Genauso ist auch darauf angewiesen, bedürftig, dass Gott ihm das ewige Leben gibt, dass er ihn rettet. Es ist, die Seele drückt die Bedürftigkeit des Menschen, ein absolute Angewiesensein auf Gott. Und deswegen, wenn es heißt zum Beispiel, die 70 Seelen gingen nach Ägypten, als Jakob mit seinen Clan dahin geht, dann wird auch der Ausdruck Seele gebraucht. Und ich glaube, weil der Grund, warum sie dahin gingen, Hungersnot war. Sie waren bedürftig. Wenn sie nicht in den Rachen kriegen, sterben sie. Deswegen wird dann explizit von Seelen geredet. Oder in der Offenbarung heißt es, und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, und sie sagen, wie lange, Herr, wie lange willst du uns nicht rächen? Warum wird von den Seelen da geredet? Natürlich ist das nicht das, wird das nicht Materielle des Menschen beschrieben. Aber wird nicht ausgesagt, dass da die Seelen schweben in diesem Sinne. Das ist nicht das Bild, was in diesem Text geht, sondern da gibt es eine Bedürftigkeit. Und welche Bedürftigkeit ist das? Nach Rache, beziehungsweise nach Gerechtigkeit. Wie lange willst du nicht rächen, das, was hier geschieht? Und wer ist der Rächer? Gott, meine ich die Rache, spricht der Herr. Und er sagt, wartet noch, es müssen noch einige von euch sterben. Aber dann, und dann wird beschrieben, das Gericht. So, das ist das Bild. Jetzt, ganz kurz, die Bibel spricht aber, dass der Mensch nämlich einen materiellen und einen nicht materiellen Teil hat. Und von diesem nicht, also diesem materiellen Teil, ich glaube, das ist allen klar, was das ist, nämlich das ist unser Leib. Und der nicht materielle Leib, dann spricht die Bibel vom Geist. Beziehungsweise in manchen Stellen einfach auch Seele, und das wird synonym gebraucht. So, das gibt das Materielle und das Nichtmaterielle. Und der Mensch besteht aus beiden und eigentlich ist es eine Einheit. Es gibt nur einen Moment, in dem der Mensch stirbt, dass das eine vom anderen getrennt wird, aber auch nur für eine kurze Zeit im Vergleich zur Ewigkeit. Und dann wird das Materielle verwandelt werden und nämlich die Gestalt des Nichtmateriellen einnehmen. Geist werden, ein geistlicher Leib. Aber das gehört zusammen. Der Mensch ist eine Einheit. In diesem Sinne wird dieses Blut als Opfer hier dargestellt. Und das ist so zentral. Am Versöhnungstag wird Gott stellvertretend Leben geben. Um das deutlich zu machen, ist das ganze Konzept des Opfer, des Blutes und wie er das absondert. Eine Sache müssen wir noch kurz ansprechen. Was machen wir heute im Blut, mit der Blutwurst oder denn mit all diesen Dingen? Das ist nicht so ohne. Geh, lieber Bruder. Wir haben schon Gespräche geführt und es gibt manche, die einen für sehr. Also, da, darf ich euch so sagen? Ich fange so mal an, ganz kurz. Ich mag's nicht. Wenn ich nur sehe, wie der Gulasch zubereitet wird mit Schweineblut oder glaube ich, ja. Oder mit was wird das? Es gibt so eine Art Gulasch, der wird mit Schweineblut hergestellt. Ja, das gibt es auch, Blutwurst und so und Salat und alles Mögliche. So. Und darüber ist in der Christenheit eine riesen Entzweihung. Und man erhält manche Christen, die das essen, die von klein auf so aufgewachsen sind, die in einer Gegend groß geworden sind, wo man damit wie mit der Muttermilch das bekommen hat. Und das einem schmeckt und das ist ohne schlechtes Gewissen, wird dann gesagt, hey, du bist, das geht gar nicht und Sünder und dann wird das darauf bezogen auf den Noahs Bund und der gilt ja uns und vor allem der Apostelgeschichte. wo, ja, wird Apostelgeschichte 15, das Konzil. So. Wie gehen wir damit um? Ist es uns erlaubt oder ist es uns nicht erlaubt? Was würden wir grundsätzlich sagen? Was müssen wir jetzt mal grundsätzlich von der Schrift und von dem, was wir auch letztes Mal versucht haben, vom Neuen Testament erarbeiten? Was müssen wir sagen? Ja, spielt keine Rolle, was du isst und was du trinkst. Das macht dich nicht heilig oder unheilig. Das, was aus dem Mund herausgeht, das macht dich heilig oder unheilig. Zeigt, ihr sagt, das nimmst du und das kommt unten raus. Das ist es nicht. Für euch ist es unrein. Das hat eine Bedeutung. Das ist das Grund, erstmal das Grundprinzip müssen wir verstehen. Das Gesetz müssen wir verstehen. Und wenn wir es nicht verstehen und damit handhaben, können wir sehr gesetzlich werden, obwohl wir in der Gnade leben. Jesus sagt immer vom Grundprinzip, das sagt der Paulus genau das Gleiche. Er sagt, es gibt nichts unrein, es ist für uns alles rein. Wenn wir es mit Danksagen genießen können, ist alles rein. Das ist entscheidend, dann kannst du es mit Danksagen genießen. Wenn du es nicht mit Danksagen genießen kannst, dann hast du ein Gewissensproblem. Und dann spielt keine Rolle, was es ist. Ob das Blutwurst ist oder eine Maultasche. Eine Betrügertasche. Spielt keine Rolle. Ist für dich genauso. Alles, was du mit schlechtem Gewissen, das heißt nicht aus Glauben heraus tust, ist Sünde. Ist Sünde. Deswegen ist klar, dass wir dein reines und klares Gewissen haben gegenüber dem. Was ist jetzt also, von daher würde ich erstmal grundsätzlich sagen, das Blut ist ein Bild auf das Opfer Jesu Christi. Das Blut selbst von einem Tier rechtfertigt weder dich noch mich und ist weder rein noch unrein. Für mich persönlich, für meinen Geschmack eklig, für den anderen aber nicht. Jetzt kommen wir in den ganzen Bereich. Wie gehe ich mit Glaubensgeschwistern, mit meiner Glaubensfreiheit und seinem Verständnis und seinem Gewissen, wie gehe ich damit um? Und in diesem Bereich sind wir. Wenn ich Blutwurst esse und dem anderen zum Anstoß werde, dann sagt die Schrift, dann lass es, tu es nicht. Und das sind wir in dem Bereich Apostelgeschichte. Kann ich euch das kurz zeigen? Ja? Apostelgeschichte 15. Lasst uns ganz kurz uns anschauen, was da steht, damit wir es einordnen können. Ich wage nicht, jetzt abzufragen, wer es ist und wer es nicht ist. wer ein gutes Gewissen hat und wer kein gutes Gewissen dabei hat. Aber lasst uns von der Schrift her ein Verständnis erarbeiten und ich hoffe, jeder für sich soll es prüfen und dann eben auch seines Glaubens gewiss sein. Apostelgeschichte 15, sind wir da, Heiden kommen zum Glauben. Und in einem Maße, dass die Jerusalemer Gemeinde, die ja aus Juden besteht und von Jakobus hauptsächlich geleitet wird, und die sind streng erzogen im Gesetz, die sind da aufgewachsen, ihr Gewissen ist in der Maße geschärft wie keins von euch. Ja? Und das ist der Hintergrund. Und jetzt kommen Heiden zum Glauben. Und sie haben davon keine Ahnung. Manche haben vom Gesetz in diesem Sinne noch nie gehört. Und jetzt, sie kommen zum Glauben, hören von dem Evangelium, allein aus Gnade, nicht aus Werken. Halleluja, sie preisen Gott, sie nehmen den Glauben an. Und jetzt passiert was, Gemeinschaft entsteht, Juden und Heiden. Aber da, wo Gemeinschaft entsteht, zwischen Juden und Heiden, kommen sofort Spannungen, die wir auch in unseren Gemeinden alle kennen. Da kommen Leuten verschiedene Prägungen, ist so. Und allein, das ist jetzt kein Klischee oder auch nicht böse gemeint, aber wenn Schwaben oder Deutsche und Russlandsdeutsche zusammen, wenn da entstehen schon Spannungen, weil da merkt man, die machen Dinge, die sagen Dinge, die meinen es vielleicht gar nicht so. Ja? Ja, die, genau. Das, was mir immer wieder jetzt zum Beispiel, darf ich das an dieser Stelle einfach so ansprechen, dass wir sensibilisiert sind in beide Richtungen. Dann heißt es zum Beispiel, ja, wir Russlandsdeutsche, wir machen das so. Und die anderen sagen, aber wir Deutschen, wir Schwaben, wir machen das so. Also versteht ihr, allein, ich glaube nicht, dass es böse gemeint ist. Aber das macht schon einen Unterschied. Und wir machen dadurch schon einen Unterschied. Und bewusst oder unbewusst meinen wir auch, das ist besser und das ist schlechter. Ja, weil wir es schon immer so gemacht haben. Also das sind so Floskeln, so Formulierungen, so Aussagen. Ich glaube, ganz ehrlich, von den Geschwistern, die ich kenne und die Jesus lieben, niemals böse gemeint. Aber es wird gesagt und ich glaube es, dass dann man aber den Unterschied dann spürt. Allein in dieser Aussage. So, man merkt, und da bauen wir Zäune. So, und wie viel mehr zwischen Juden und Heiden, die in einer Weise, da sind wir Russlandsdeutschen noch harmlos dagegen, in einer Weise ihre Abgrenzung gelebt haben, dieses Verständnis von rein und unrein so tief in ihnen war, bloß keine Vermischung, nur nicht bei den Heiden essen, das macht mich unrein, nur nicht in das Haus hineingehen, das macht mich unrein, da kann ich nicht Gott dienen. Das macht mich nur keine Gemeinschaft da haben. Versteht ihr? Und was Gott als Schatten und Bild um rein und unrein gegeben hat, um es zu verstehen, wird ohne Christus und ohne das Evangelium und ohne die wahre Erkenntnis und Bedeutung zu einem Gesetz und Werkegerechtigkeit und eine Abschottung. Versteht ihr das? Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Weil sonst können wir, Gott hat doch gesagt, unrein, rein, keine Gemeinschaft haben, wo liegt das Problem? Das ist ein Vorläufer, ein Hinweis auf Christus, ein Zuchtmeister auf Christus, damit wir grundsätzliche geistliche Prinzipien verstehen. Und deswegen kann dann Gott sagen, Petrus, was ich aber jetzt für rein erkläre, hör auf, diese Schiene wieder zu fahren. So, mit dem Jesu Christi habe ich das aufgelöst oder zum Ziel gebracht. Habe ich die Bedeutung aufgestellt und jetzt halte das so. Das ist die Spannung. Also, Heiden kommen zum Glauben, Juden kommen zum Glauben. Es kommen Juden zum Glauben, von den schriftgelehrten Pharisäern kommen sogar zum Glauben. Also die ganz stark das Volk lehrten, das Gesetz, und die kommen auch zum Glauben. Und als das immer mehr und mehr wird, entstehen Spannungen, weil die sagen, hey, wenn ihr zum Glauben kommt, dann müsst ihr aber auch das Gesetz halten. Oder sie treffen sich, essen miteinander, die einen essen Blutwurst, die anderen essen keine Blutwurst. Und dann gibt es Spannungen, wie kannst du das machen, du bist doch, und so weiter. Und dann wird mit den Bibelstellen aufgeschlagen, dann wird das Buch Mose aufgeschlagen und so weiter. Und gelesen, sagt, verboten, darfst du nicht, du brichst Gesetz. Und so. All diese Spannungen kommen dann hoch. Und das veranlasst, dass die Ältesten und die Aposteln sich treffen und das erste Apostelkonzil halten. Also das erste Konzil, wo sie eine theologische Frage bearbeiten und ein Statement, eine Entscheidung treffen und ein Schreiben aufsetzen, in dem sie festlegen, wie man sich zu verhalten hat. Und jetzt schaut mal Kapitel 15, Vers 5. Einige aber von der Sekte der Pharisäer, die gläubig waren, traten auf und sagten, man muss sich beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Mose zu halten. Das ist ihr Anspruch. Sie sagen, man muss das Gesetz halten. Man muss sich beschneiden lassen und das Gesetz halten. Das ist ihr Anspruch, okay? Und jetzt schaut mal, was die Reaktion ist. Sowohl Paulus wie Barnabas oder Petrus und Jakobus, sie stehen auf und sagen, oh ja, stimmt. Sondern das, was jetzt passiert, sie stehen auf und erzählen, Freunde, die Nationen sind zum Glauben gekommen. Schaut mal ab Vers 6. Die Apostel aber und die Ältesten versammelten sich, um diese Angelegenheit zu besehen. Als aber viel Wortwechsel entstanden war, stand Petrus auf und sprach zu ihnen. Warum entsteht viel Wortwechsel? Weil die einen sagen, das muss man nicht machen. Und die anderen sagen, doch, das muss man machen. Das ist die Spannung. Als aber viele Wortwechsel, genau, dann heißt es, stand Petrus auf und sprach zu ihnen, ihr Brüder, ihr wisst, dass Gott mich vor langer Zeit unter euch auserwählt hat, dass die Nationen durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und glauben. Und Gott, der Herzenskenner, gab ihnen Zeugnis, indem er den Heiligen Geist gab, wie auch uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, da er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Darum geht's, Freunde. Gott macht keinen Unterschied. Und er reinigt durch den Glauben die Herzen. Nicht durchs Gesetz, nicht durch Beschneidung und das Halten des Gesetzes wird man rein, sondern durch den Glauben wird man jetzt rein. Das ist, was Petrus hier sagt. Wahnsinn, gell? Das heißt, Petrus stellt sich auf die Seite der Heiden und sagt, nicht Gesetz wieder einführen. Vers 10. Nun denn, was versucht ihr Gott, ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten? Ja? Der hat gesagt, wenn wir es nicht mal halten konnten, was glaubt ihr, dass die Heiden das tun können? Wir sind darin aufgewachsen. Wir sind von Muttermilch an, sind wir damit groß geworden. Das ist unser, wir kannten nichts anderes und haben es nicht mal geschafft. Und sie sollen das jetzt tun können? Absolut unmöglich. Ich finde das herrlich. Vers 11. Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus in denselbe Weise gerettet zu werden, wie auch jene. Also, wir werden gleich gerettet aus Glauben. Die ganze Menge aber schwieg und hörte Barnabas und Paulus zu. Die erzählten, wie viele Zeichen, Wunder Gott unter den Nationen durch sie getan hatte. Also Paulus und Barnabas stehen und sagen, wisst ihr, wie viele Heiden zum Glauben kommen, ohne das Gesetz zu halten? Und erzählen, da Antiochien, und alles staunen. Oh, Menschen kommen zum Glauben, ohne das Gesetz. Also sie geben Zeugnis. Paulus und Barnabas sagen genau das Gleiche. Und jetzt kommt, das finde ich das Erstaunliche, dass Jakobus als Letzter aufsteht. Nicht Paulus hat das letzte Wort, nicht Petrus hat das letzte Wort, nicht Johannes. Jakobus, das ist der Bruder von Jesus. Ja? Das ist erstaunlich, was für eine Autorität er mittlerweile in der Jerusalemer Gemeinde eingenommen hat. Als aber die alle schwiegen, antwortete Jakobus und sprach, ihr Brüder, hört mich. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen, für seinen Namen. Und hiermit stimmen die Worte des Propheten überein, wie geschrieben steht. Nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist. Und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der das tut. Jakobus sagt, oh stimmt, das steht ja in der Bibel. Da steht, Gott wird die Hütte Davids, nämlich sein Tempel, aufbauen. Und das wird er tun aus allen Nationen. Und Jakobus versteht nur nebenbei, dass es nicht um einen normalen Tempel Davids geht, denn zu der Zeit stand er da noch, sondern sprach von der Gemeinde. Das verstand Jakobus und sagt, aus allen Nationen. Stimmt, die Heiden gehören dazu, in gleicher Weise, auf der gleichen Ebene. Also, das ist der ganze Gedanke, keine Einführung des Gesetzes. Was wir hier haben, das ist Gesetz. Euch ist es unrein, ihr dürft das Blut nicht trinken, das ist Gesetz. Und jetzt Kapitel 15, Vers 19. Deshalb urteile ich, man solle die, welche sich von den Nationen zu Gott bekehren, nicht beunruhigen, sondern ihnen schreiben, dass sie sich enthalten von den Verunreinigungen der Götzen und von der Unzucht und von dem Erstickten und vom Blut. Und das ist auf diese Stelle, auf die bezogen wird. Und jetzt schaut mal, also, vor was soll man sich fernhalten? Verunreinigung, Götzendienst, Unzucht, Erstickten und Blut. Warum sagt er das? Schaut mal, Vers 21, jetzt die Begründung. Denn Mose hat von allen Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn predigen, da er an jedem Sabbat in den Synagogen gelesen wird. Das ist die Begründung. Nicht denn das Gesetz sagt, nicht denn wir müssen trotzdem noch einen Teil halten, denn, und da kommt eine interessante Begrüßung, es gibt in jeder Stadt solche, die Mose lehren, das Gesetz, und die das lesen. Das heißt, was er damit sagt, es ist wichtig, dass wir, wenn die Heiden zum Glauben kommen, sie sich von denen Dingen enthalten, die denjenigen, die von in jeder Stadt, wir haben in jeder Stadt Juden. In jeder Stadt gibt es welche, die das Gesetz von klein auf lernen. Es gibt in jeder Stadt Juden. Und wenn die zum Glauben kommen und die Heiden zum Glauben kommen, es ist gut, wenn die nicht die Dinge tun, die die Gemeinschaft zerstört. Weil die von klein auf darin aufwachsen und kein Blut zu sich nehmen, weil die das... ihr Gewissen, und die Heiden kommen zum Glauben. Es ist gut, wenn die Heiden das tun, was die Gemeinschaft nicht zerstört. Es ist nicht eine neue Gesetzgebung. Jakobus schreibt nicht ein neues Gesetz. Er sagt, okay, aus den 10 Geboten machen wir wie viel? 1, 2, 3, 4, 5 jetzt. Wir reduzieren das mal auf die Hälfte. Ist einfacher für die Heiden. Ist nur die Hälfte, was sie halten müssen. Vielleicht werden es dann mehr. Nein, hier geht es eine Empfehlung. Wir empfehlen, lass uns einen Brief schreiben, dass an die Heiden geht und einen Brief schreiben, dass die Bescheid wissen, was die Gemeinschaft zerstört. Es ist eine Empfehlung, das Gewissen derer, die von klein auf immer das Gesetz gelesen haben, nicht permanent zu belasten. Die Freiheit hat man. Natürlich haben wir nicht die Freiheit, in dem Sinne Götzen uns zu verunreinigen durch Götzen oder Unzucht zu treiben. Ja, aber ihr versteht, hier ist keine neue Gesetzgebung, hier geht es um Gemeinschaft, hier geht es der Aspekt der Gemeinschaft. Und hier geht es um, werde ich mit meiner Freiheit dem anderen zum Anstoß oder werde ich ihn nicht zum Anstoß? Darf ich so sagen, wenn du die Blutwurst so magst und damit kein schlechtes Gewissen hast, dann hätte ich kein Problem. Ich hätte kein Problem, wenn du sie isst. Ich würde sie nur nicht mit essen. Wer weiß, vielleicht habe ich sie schon irgendwo mitgegessen, wusste es nicht mal. Bei irgendeinem Buffet. Keine Ahnung. Aber wenn eine andere an dir Anstoß nimmt, dann mach es nicht. Ganz einfach. Das ist mit der ganzen Thematik vom Blut. Das schließen wir ab. Pause.